Simons Seebeck Montefiore. Die Romanovs. Glanz und Untergang der Zarendynastie 1613 bis 1918. Gelesen von Michel Winter und Arvid Schalle.
Magst du deinen Geschichtsunterricht am liebsten mit einer gehörigen Portion Drama? Dann wirst du an den Romanovs Gefallen finden. Denn die 300 Jahre, in denen diese Familiendynastie Russland regierte, sind voll von Intrigen, Putschen, Revolutionen, Morden und Machtkämpfen. Neben all dem Drama waren die Romanovs aber auch eine der mächtigsten und einflussreichsten Familien Europas. Sie verwandelten Russland von einem provinziellen, von Unruhen geplagten Hinterland in ein Imperium, das auf seinem Höhepunkt ein Sechstel der Landmasse der Welt umfasste. Und dann verloren sie alles. Wie das passieren konnte, vom Moskauer Hof des Zaren Michael I. bis hin zu den Anfängen der Revolution, erfährst du in diesen Blinks.
Blink Nummer 1. Der schwere Anfang einer Dynastie.
Wir schreiben das Jahr 1613. Der russische Hof hat ein Problem. Der rechtmäßige Thronfolger Michael Romanow ist verschwunden. Die Adligen, Bojaren genannt, wollen Michael als Zaren sehen. Polen, das mit Russland im Dauerklinch liegt, würde ihn am liebsten tot sehen. Kosakische Söldnermilizen ziehen durch Russland und suchen nach dem jungen Prinzen. Hauptsächlich, um das Kopfgeld zu kassieren, das Polen auf den 17-Jährigen ausgesetzt hat. Doch niemand, weder Freund noch Feind, kann Michael finden. Um dieses Durcheinander zu verstehen, müssen wir zurück ins Jahr 1547 reisen, als Zar Iwan der Schreckliche beschloss zu heiraten. Iwan war ein Rurikidenfürst. Die Rurikiden regierten Russland bereits seit 862 vor Christus und Iwan wollte die Dynastie unbedingt fortsetzen. Er wählte die Tochter eines bekannten Bojaren zur Frau. Ihr Name? Anastasia Romanowna. Anastasia brachte zwei Söhne zur Welt, Iwan Junior und den kränklichen Fjodor. Und als die beiden erst einmal herangewachsen waren, wurde es richtig dramatisch. Im Jahr 1584 starb Iwan der Schreckliche, jedoch nicht ohne zuvor seinen machthungrigen Sohn Iwan Junior mit einem Speer durch den Kopf zu töten. Fjodor wurde Zar, starb aber im Jahr 1598, kinderlos. Nun gab es nur noch einen weiteren rurikidischen Thronfolger, Dimitri. Doch der war im Alter von 2 Jahren auf mysteriöse Weise verschwunden und galt seitdem als verschollen. In diesem Machtvakuum wurde Boris Godunow, ein mächtiger Bojare, zum Zaren ernannt. Doch seine Machtposition war schwach. Ein Cousin und Namensvetter des verstorbenen Zaren Fjodor erhob ebenfalls Anspruch auf den Thron. Boris handelte schnell. Um seinen Rivalen auszuschalten, beschuldigte er Fjodor der Hexerei und verbannte ihn in die Arktis. Zar Boris regierte bis 1605. Nach seinem Tod war der Thron wieder leer. Der nächste Anwärter war ein Mann, der behauptete, der lang verschollene Rurikiden-Erbe Dimitri zu sein. Ganze 9 Tage konnte er sich auf dem Thron halten, bevor sich die Bojaren gegen ihn wandten und ihn mit 21 Stichen niedermetzelten. Nun ging der Kampf um den Thron erst richtig los. Mehr als 10 Armeen wurden aufgestellt, jede einzelne angeführt von einem vermeintlichen Erben. Die polnische Armee scharte sich um einen weiteren falschen Dimitri. Ihre Soldaten stürmten den Kreml und nahmen die Bojaren als Geiseln, darunter einen weiteren Thronanwärter, Michael Romanow. Doch die Russen schlugen zurück. Sie besiegten die Polen und wählten Michael zum Zaren. Es gab nur ein Problem. Und damit kehren wir zur Ausgangssituation zurück. Als Michael den Thron besteigen soll, sind er und seine Mutter unauffindbar.
Halten wir fest. Die Romanow-Dynastie erlebte einen holprigen Anfang, der durch das plötzliche Verschwinden des Thronerben Michael Romanow markiert wurde.
Es dauerte Wochen, bis russische Soldaten Michael schließlich fanden. Er hatte sich in einem Kloster versteckt. Nach seiner Rückkehr nach Moskau konnte endlich der erste Romanow den Thron besteigen.
Blink Nummer 2. Zarentum hoch 3.
Am 25. Juni 1682 fand im Kreml eine ungewöhnliche Krönung statt. Michael Romanows Enkel Iwan V., wurde zum Zaren von Russland gekrönt. Aber er war nicht der Einzige. Gleichzeitig wurde auch sein Halbbruder Peter I. gekrönt. Russland hatte also zwei Zaren. Warum? Nun, die seltsame Co-Krönung sollte Streitigkeiten am Hof besänftigen. Denn die beiden Zaren wurden von verschiedenen Fraktionen des Adels unterstützt. Der 15-jährige Iwan litt an einer psychischen Krankheit. Und Peter war gerade erst 10 Jahre alt. Von keinem der beiden konnte also erwartet werden, dass er Russland regierte. Jedenfalls noch nicht. Sophia, Iwans ältere Schwester und Peters Halbschwester, beobachtete die Krönung ihrer Brüder heimlich durch ein Gitterfenster. Als Frau durfte sie nicht daran teilnehmen. Dabei war sie selbst gerade zur Regentin ernannt worden und damit zur ersten weiblichen Herrscherin Russlands. Sophia stand ihren Amtsvorgängern in Sachen Durchsetzungskraft in nichts nach. Als sich eine orthodoxe russische Sekte gegen sie wandte, ließ sie 20.000 von ihnen kurzerhand auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Später verbündete sie sich in einem kühnen Schachzug mit Polen, um das Osmanische Reich anzugreifen. Sie wollte das Territorium auf der Krim erobern. Doch während sich Sophia gegen Sekten und osmanische Soldaten zur Wehr setzte, braute sich am Zarenhof ein noch größerer Sturm zusammen. Ihr junger Co-Zar Peter war zu einem energischen, militärisch denkenden Mann herangewachsen, der Anspruch auf die Macht erhob. Doch Sophia wollte ihre Macht nicht aufgeben. Was konnte sie tun? Sollte sie den psychisch kranken Iwan verheiraten, hoffen, dass er einen Erben zeugte und dann weiter aus dem Hintergrund regieren? Oder war es möglich, die Bojaren dazu zu bewegen, sie zur Zarin zu wählen? Sophias Bruder Iwan heiratete tatsächlich, zeugte aber nur Töchter. Ihr Halbbruder Peter heiratete ebenfalls und hatte mehr Glück. Er bekam einen Sohn und damit einen legitimen Erben. Es sah düster aus für Sophia. Sophia hatte zwei Möglichkeiten. Sie konnte darauf warten, dass Iwan endlich einen Sohn zeugte oder einen durchschlagenden Sieg auf der Krim erringen. Einen Sieg, der die Bojaren überzeugte, sie zur Zarin zu ernennen. Doch das Glück war nicht auf ihrer Seite. Iwan bekam noch eine Tochter und die Osmanen zwangen die russische Armee zum Rückzug von der Krim.
Kurz gesagt, als erste weibliche Herrscherin musste Sophia einige Anstrengungen unternehmen, um an der Macht zu bleiben.
In einem letzten verzweifelten Versuch streute Sophia das Gerücht, Peter plane, Iwan zu töten. Doch es war vergeblich. Inzwischen hatte Peter die Unterstützung der Bojaren und eine mächtige Armee. Sophia wurde verhaftet und als Iwan 1696 starb, ging der Thron an Peter. Heute besser bekannt als Peter der Große.
Blink Nummer 3. Leben und Herrschen auf großem Fuß.
Wenn es um wilde, alkoholgetränkte Eskapaden geht, lässt Peter der Große Rockstars wie Keith Richards wie Amateure aussehen. Sein Gefolge bestand aus 80 bis 200 wechselnden Mitgliedern. Eine bunt zusammengewürfelte Truppe aus Adligen, Soldaten, Gauklern, Kleinwüchsigen, Tänzerinnen und Zirkuskünstlern. Historiker tauften sie Peters Jolly Company. Die erste Regel der Jolly Company lautete, niemals nüchtern ins Bett zu gehen. Kein Wunder, dass mehrere ihrer Mitglieder an Alkoholvergiftung starben. Niemand nahm mit größerem Vergnügen an den Gelagen teil als Peter selbst. Das hielt ihn aber nicht davon ab, jeden Tag in aller Herrgottsfrühe aufzustehen, um sich um sein Zarenreich zu kümmern. Denn trotz seines Rufs war Peter der Große weit mehr als nur ein Partyhengst. Er war auch ein begnadeter Militärstratege. Im Jahr 1696 eroberte er im zarten Alter von 24 Jahren die osmanische Festung Asow am Schwarzen Meer. Damit bekam das Russische Reich seinen ersten maritimen Außenposten. Peter war so erpicht darauf, Russland zu einer Seemacht zu machen, dass er sogar inkognito nach Holland reiste, um als einfacher Arbeiter getarnt in einer Werft die Kunst des Schiffbaus zu erlernen. Und Schiffbau war längst nicht alles, was er in Westeuropa lernte. Auf seinen Reisen durch die Region entwickelte er eine Liebe zur westlichen Kultur. Besonders faszinierten ihn ihre Wissenschaft und Medizin. Von der neuen Disziplin der Anatomie war er derart begeistert, dass er sich sogar eine eigene chirurgische Ausrüstung kaufte. Die Mitglieder seines Gefolges lernten schnell, sich nicht über Zahnschmerzen zu beklagen. denn Peter bestand darauf, jeden schlechten Zahn höchstpersönlich zu entfernen. 1698 kehrte er nach Russland zurück, fest entschlossen, seinen Hof nach westlichem Vorbild umzugestalten. So ahmte er beispielsweise die westliche Mode der Glattrasur nach und rasierte den Adligen am Kopf eigenhändig die langen Bärte. Doch Peters Eifer war nicht nur kosmetischer Natur. Tatsächlich verwestlichte er Russland buchstäblich, indem er nach Westen expandierte. Während seiner Herrschaft erweiterte Peter Russlands Territorien um die baltischen Staaten. Außerdem eroberte er die schwedische Festung Nöteburg, wo er zunächst sein eigenes Fort baute, die Peter- und Paul-Festung. Doch dann beschloss er, größer zu denken. Warum sich mit einer Festung begnügen, wenn man eine ganze Stadt bauen kann? So ließ er um die Festung herum eine moderne, europäische Metropole errichten. In der ihm eigenen Hybris benannte er diese neue, europäisch anmutende Stadt nach sich selbst, Sankt Petersburg.
Kurz und knapp, Peter der Große vergrößerte Russland erheblich und brachte viele westliche Einflüsse ins Land.
Peter der Große war ein Modernisierer, der Russland von einem östlichen Imperium zu einem bedeutenden europäischen Akteur machte und trotzdem Zeit fand, bis zum Morgengrauen Wodka zu trinken.
Blink Nummer 4. Frauen an die Macht.
Peter der Große hielt sich nicht an Regeln, auch nicht an die Erbfolge. Vor seinem Tod im Jahr 1725 krönte er seine zweite Frau Katharina zur Zarin. Ein absolutes Novum. Nie zuvor war in Russland eine Frau Alleinherrscherin gewesen. Katharina war also die erste Zarin und sie sollte nicht die letzte sein. Als sie 1727 starb, bestieg der 11-jährige Peter II. Den Thron, bevor er nur 3 Jahre später den Pocken erlag. So unspektakulär seine Regentschaft war, sein Tod hatte einiges an Dramatik zu bieten. Peter II. War mit Jekaterina Dolgorukowa verlobt gewesen. Deren Bruder, Prinz Iwan Dolgoruki, besuchte Peter am Sterbebett und präsentierte anschließend ein Testament, das Jekaterina zur Zarin krönte. Dadurch wäre der Weg für Dolgorukis Familie frei, den Thron zu besteigen. Doch schnell kam heraus, das Testament war eine Fälschung. So blieb der Thron vorerst frei. Am Hof war man sich indes einig. Der nächste Zar musste ein Romanow sein. Es gab auch eine Reihe von Kandidaten. Der Haken war nur, es waren alles Frauen. Die Wahl fiel schließlich auf Anna, die Nichte Peters des Großen. Sie war 1710 mit dem Herzog von Kurland verheiratet worden. Ein Jahr nach der Hochzeit war der Herzog gestorben und Anna versauerte seither in dem abgelegenen baltischen Fürstentum. 1730 wurde Anna zur Zarin von Russland gekrönt. Doch nicht alle begrüßten ihre Regentschaft. Besonders die Dolgorukis waren empört darüber und klügelten sogleich einen Plan aus, um doch noch den Thron zu ergattern. Ihre Intrige sah vor, Anna noch vor der Bekanntgabe ihrer Wahl einen Vertrag vorzulegen. Darin sollte sie unterschreiben, dass sie nach Ablauf ihrer Herrschaft keinen neuen Zaren wählen und den Thron auch nicht an ihre Kinder vererben würde. Eine Gruppe von Generälen des Oberkommandos, die sogenannte Generalität, deckte den Betrug auf und schickte flugs einen Boten nach Kurland. Doch zu spät. Die Dolgorukis waren schneller und Anna hatte den Vertrag bereits unterschrieben. Wer nun glaubt, damit sei die Schlacht vorbei gewesen, irrt. Bei ihrer Ankunft in Moskau wurde Anna von den Ehefrauen der Generalitätsmitglieder empfangen. Mit Hilfe versteckter Botschaften informierten sie die frisch gebackene Regentin über das Täuschungsmanöver der Dolgorukis und sicherten ihr die volle Unterstützung der Generalität zu. Noch am selben Abend, beim Abendessen mit den Dolgorukis und den Generälen, zerriss Anna theatralisch den unterzeichneten Vertrag. Der hinterhältige Plan der Dolgorukis war gescheitert. Die Herrschaft der Romanows ging weiter.
Eins ist jedenfalls sicher. Die Romanows hatten mehr als eine mächtige Herrscherin.
Im nächsten Blink spulen wir ein paar Jahrzehnte vor, um eine der berühmtesten Romanow-Frauen kennenzulernen. Katharina die Große.
Blink Nummer 5. Katharina die Größte.
Von Elizabeth I. bis Hillary Clinton. Von mächtigen Frauen wird fast immer erwartet, dass sie sowohl feminin erscheinen, als auch Stärke und Ehrgeiz demonstrieren. Im Russland des 18. Jahrhunderts meisterte keine Frau diesen schmalen Grat so souverän wie Katharina die Große. Katharina kultivierte damenhafte Interessen wie Aquarellmalerei und Gartenarbeit, aber sie sagte auch Sachen wie: Man braucht die Zähne eines Wolfes und den Schwanz eines Fuchses. Schon bei ihrer Krönung war Katharina eine echte Vision. Sie trug ein prächtiges Gewand und funkelte vor Juwelen. Kaum zu glauben, dass diese bezaubernde Frau ihre Machtposition erst kürzlich von ihrem Ehemann, Zar Peter III., übernommen hatte. Wie das kam? Nun, in seiner 6-monatigen Regierungszeit war es Peter III. Nicht nur gelungen, wichtige Verbündete zu entfremden, sondern auch die gesamte russisch-orthodoxe Kirche und das Militär vor den Kopf zu stoßen. Als Katharina erkannte, dass sich das Blatt gegen ihren Mann wendete, ließ sie ihn verhaften und übernahm das Ruder. Und wie sich zeigen sollte, war ihre Herrschaft über Russland weitaus einflussreicher als die ihres Mannes. Generationen von Zaren hatten bereits versucht, Russland in ein mächtiges Reich zu verwandeln, das sich über große Teile von Europa und Asien erstreckte. Peter der Große war der Vision schon etwas näher gekommen und Katharina war entschlossen, sein Werk zu vollenden. Als erstes nahm sie das heutige Bulgarien ins Visier, damals Teil des Osmanischen Reichs. Sie ließ russische Truppen einmarschieren, die die Türken in einer Schlacht am Fluss Larga schnell besiegten. Danach ging es allerdings nur noch langsam voran und die Kämpfe zogen sich. Im Jahr 1774 unterzeichneten die Osmanen schließlich einen Friedensvertrag mit Russland und beide teilten den Balkan unter sich auf. Katharina gelang es, das russische Territorium bis zur Krim erheblich zu erweitern. Auch am Schwarzen Meer gewann sie an Boden und konnte dort endlich eine russische Flotte errichten. 1783 annektierte Katharina die Krim dann vollständig und ermutigte die Russen, sich dort anzusiedeln. Sie begann, neue Städte in der Region zu bauen, darunter die Hafenstadt Sewastopol. Katharina stärkte zudem auch Russlands Griff auf das benachbarte Polen, was zwar seine eigene Monarchie behielt, de facto jedoch zu einem Satellitenstaat Russlands wurde.
Wir können uns merken, dass Katharina die Große das russische Imperium um einige wichtige Territorien erweiterte.
Im Laufe ihrer 35-jährigen Herrschaft vergrößerte Katharina Russlands ohnehin schon immense Reichweite in Europa und Asien. Durch ihr politisches Geschick und ihre rücksichtslose militärische Strategie bewies sie immer wieder, dass sie ihren männlichen Vorgängern in nichts nachstand.
Blink Nummer 6. Bündnis unter Feinden.
Das 19. Jahrhundert begann in Russland mit einer gewissen Unruhe. Das Imperium der Romanows erstreckte sich mittlerweile von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Doch die Beziehungen zum restlichen Europa waren frostig. Innenpolitisch erschwerten es aufgeplusterte Hofadlige, etwas zu erreichen. Gleichzeitig wurden Millionen von Leibeigenen von Landbesitzern versklavt und waren zunehmend unzufrieden mit ihrem Los. Inmitten dieser schwierigen Zeit bestieg Zar Alexander I. im Jahr 1801 den Thron, mit ehrgeizigen Plänen. Er wollte das Land reformieren und modernisieren. Zum Beispiel vereinfachte er den Hof, indem er ihn in 8 Ministerien unterteilte, nicht ohne sich zugleich als Zar die autokratische Herrschaft über das Reich zu sichern. Er nahm auch Verhandlungen zur Abschaffung der Leibeigenschaft auf, kam jedoch nicht sehr weit damit. Schließlich zwang ein französischer General Alexander dazu, sich der Außenpolitik zuzuwenden. Es war kein geringerer als Napoleon Bonaparte. Im Jahr 1803 annektierte Napoleon Italien und übernahm die Kontrolle über die Schweiz. Doch erst seine Einfälle in Preußen, im heutigen Deutschland, erregte Alexanders Aufmerksamkeit. Denn damit war Napoleon dem Russischen Reich bedenklich nahe gekommen. Aus Angst um ihre eigenen Territorien schlossen Großbritannien, Österreich und Russland ein überstürztes Bündnis und bereiteten sich auf einen Krieg vor. Russlands Armee war stark und Alexander gab sich zuversichtlich. Allerdings nicht lange, denn die Allianz erlitt schon bald eine Reihe von kritischen Niederlagen. 1805 errang Napoleon in der Schlacht von Austerlitz einen überwältigenden Sieg. Und das, obwohl die Alliierten seiner Armee um 20.000 Mann überlegen waren. Zeitgleich ermutigte Napoleon die Osmanen, in die russischen Gebiete Moldawien und Walachei einzufallen. Um sein Reich zu retten, war Alexander gezwungen, selbst ein Bündnis mit Napoleon einzugehen. Es scheiterte schon bald, und im Jahr 1812 fiel Napoleon schließlich in Russland ein. Seine Truppen eroberten Smolensk und stießen unaufhaltsam nach Moskau vor. Die Straßen der Hauptstadt brannten unter Kanonenfeuer, aber noch war nicht alles verloren. Der russische Winter nahte und die russischen Truppen beschlossen, Zeit zu schinden, bis die eisigen Temperaturen die Franzosen zurückschlagen würden. Die Rechnung ging auf. Bald wurde die Kälte so unerträglich, dass sich Napoleons Truppen zurückziehen mussten.
Wie wir gesehen haben, wurden die Romanows sogar in die napoleonischen Kriege hineingezogen.
Alexander I. wollte nicht nur tatenlos zusehen, wie sich Napoleon zurückzog. Der Anblick des brennenden Moskau, schrieb er, habe seine Seele Feuer fangen lassen. Er ließ Taten folgen. Seine Truppen schlugen die Franzosen zurück über Preußen, über den Rhein nach Frankreich und bis nach Paris. Die Franzosen waren besiegt. Napoleon dankte ab. Und Alexander hatte endlich einen Sieg errungen.
Blink Nummer 7. Die Revolution kommt nach Russland.
Liberté, Egalité, Fraternité. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Als die russischen Truppen aus Paris zurückkehrten, hatten einige von ihnen die französischen Revolutionsideale im Gepäck. Und in Russland bildeten sich erste revolutionäre Zellen. Eine davon nannte sich der Nördliche Bund. Seine Mitglieder wollten die russische Autokratie abschaffen und durch eine konstitutionelle Monarchie nach britischem Vorbild ersetzen. Sie mussten nur noch auf den richtigen Moment warten. Der kam im Dezember 1825, als Alexander I. starb. Sein Erbe Konstantin verzichtete auf den Thron. Das war die Chance für den Nördlichen Bund. Die Revolutionäre, bekannt als die Dekabristen, starteten einen Putsch, um die Romanows zu stürzen. Doch sie wurden bald besiegt. Der neue Zar Nikolaus I. ließ 5 Dekabristen erschießen, 31 inhaftieren und verbannte Hunderte nach Sibirien. Die erste Revolution war niedergeschlagen. Doch Russlands Appetit für Revolutionen war gerade erst entfacht. Die nachfolgenden Romanow-Herrscher reagierten sehr unterschiedlich auf die Bedrohung einer Revolution. Nikolaus I., der von 1825 bis 1855 regierte, war ein Reaktionär. Er ordnete an, dass an russischen Universitäten keine revolutionäre Philosophie mehr gelehrt werden durfte. Doch sein Sohn Alexander II. War ein Reformer. Im Jahr 1861 entband Alexander II. Die 22 Millionen Leibeigenen Russlands. Sie hatten nun das Recht zu heiraten sowie Land und Eigentum zu besitzen. Weitere Reformen folgten. 1864 führte Alexander ein von der Monarchie unabhängiges Justizsystem ein. Er erschuf lokale Regierungsorgane, sogenannte Semstwos, die teilweise aus gewählten Mitgliedern bestanden. Nichtsdestotrotz war Russland immer noch eine Autokratie. Die herrschende Klasse genoss enormen Reichtum, während Arbeiter und Bauern oft in extremer Armut lebten. Für radikale sozialistische Gruppen waren Alexanders Reformen ungenügend und kamen zu spät. Sie versuchten, ihn zu ermorden. Und zwar mehr als einmal. 1864 schoss ein Revolutionär auf Alexander, während er seinen täglichen Spaziergang durch den Palastgarten machte. Die Kugel verfehlte ihn. 1867 beschossen die Revolutionäre Alexander in seiner Kutsche, trafen stattdessen jedoch sein Pferd. 1879 zündeten sie auf einem Bahngleis eine Bombe, die Alexanders Zug knapp verfehlte. Im Jahr 1880 explodierte eine weitere Bombe unter dem Speisesaal des Winterpalastes. Sie tötete 12 Menschen und verletzte 65. Doch Alexander war spät dran zum Essen und kam wieder einmal mit dem Leben davon.
Das macht deutlich, wie sehr sich die revolutionären Ideale im Russland des 19. Jahrhunderts ausgebreitet hatten und das autokratische System in Frage stellten.
Schließlich hatten die Revolutionäre aber doch Erfolg. Bei einem überfüllten Militärappell am 13. März 1881 versteckten sich drei Mitglieder der sozialistischen Gruppe Der Wille des Volkes mit Bomben in der Menge. Die erste Bombe verfehlte den Zaren und tötete stattdessen einen seiner Kosakenleibwächter. Doch die zweite verfehlte ihr Ziel nicht. Alexander starb bei der Explosion.
Blink Nummer 8. Der listige Mönch.
Es ist das Jahr 1894. Der Klassenkampf ist in vollem Gange und der Sozialismus schlägt seine Wurzeln im Proletariat. Zar Nikolaus II. Hat gerade den Thron bestiegen und steht vor einer schwierigen Aufgabe. Er muss das Land wieder vereinen. Doch es fängt schlecht an für ihn. Bei seiner Zarenkrönung wurden den Besuchern Geschenke versprochen. Ein Emaillebecher, eine Wurst und ein Lebkuchen. 400.000 Geschenke wurden vorbereitet. Doch 700.000 Menschen nahmen teil. Im folgenden Gedränge starben fast 3.000 von Nikolas Untertanen, vor allem Arbeiter und Bauern. Kein guter Start. Nikolaus konnte nur hoffen, weitere PR-Desaster zu vermeiden. Doch ein sibirischer Mönch namens Grigori Rasputin machte alles zunichte. Die Zeiten, da ein Zar willkürlich über seinen Nachfolger entscheiden konnte, waren lange vorbei. Nikolaus brauchte einen Sohn und Erben. Seine Frau Alexandra gebar ihm 4 Mädchen, bis 1904 endlich der ersehnte Sohn zur Welt kam. Doch Alexei litt an Hämophilie, einer unter europäischen Adligen verbreiteten Genmutation. Alexandra war verzweifelt. Auftritt Rasputin, ein selbsternannter Heiler und Vertrauter von Alexandras Schwester. Der trinkfeste und frauenliebende sibirische Bauer behauptete, im Alter von 28 Jahren zu Gott gefunden zu haben und nun heilende Hände zu besitzen. Und er schien die Wahrheit zu sagen, denn er konnte Alexeis Symptome durch Handauflegen lindern. Auch jenseits seiner Heilkünste gewann Rasputin zunehmend Einfluss im Zarenhaus. Alexandra suchte seinen Rat in allen Angelegenheiten und Nikolaus folgte ihrem Beispiel. Das Parlament war beunruhigt über den Emporkömmling und wollte ihn loswerden. Ihre Bemühungen sowie Rasputins mangelnde Diskretion führten schließlich dazu, dass er vom Hof ausgeschlossen wurde. Aber nicht für lange. Im Jahr 1912 erlitt Alexei einen Blutsturz und Rasputin wurde wieder mit offenen Armen empfangen. Nikolaus ernannte auf seine Empfehlung mehrere Minister. Angeblich kämmte er sich sogar mit Rasputins Kamm die Haare, bevor er wichtige Entscheidungen traf. Anfang 1914 stand Europa an der Schwelle zum Weltkrieg. Rasputin war gegen eine russische Beteiligung und Nikolaus hörte auf ihn. Das missfiel wiederum den Briten, denn sie waren auf Russland als Verbündeten angewiesen. Vermutlich mit ihrer Hilfe plante daraufhin ein russischer Adliger namens Felix Jussupow, Rasputin zu ermorden.
Halten wir an dieser Stelle kurz fest, dass ein zwielichtiger Mönch namens Rasputin die Romanow-Dynastie infiltrierte.
Rasputin erwies sich als ziemlich schwer zu töten. Jussupow versuchte ihn zunächst mit einem mit Cyanid versetzten Kuchen zu vergiften. Als das keine Wirkung zeigte, schoss er auf ihn. Der verwundete Rasputin versuchte noch, sich zu Fuß davonzuschleppen. Erst als Jussupow nochmals auf ihn schoss, starb der Mönch endlich. Der Störenfried war beseitigt. Aber die Probleme der Romanows fingen gerade erst an.
Blink Nummer 9. Plötzlich Revolution.
Die Revolution, die die Romanows schließlich in die Knie zwang, fing klein an. Am Internationalen Frauentag 1917 streikten die Arbeiterinnen in einer St. Petersburger Textilfabrik. Zar Nikolaus II. Rührte das wenig. Er hatte seinen Innenminister gerade erst ein paar prominente Sozialisten verhaften lassen. Und seine Soldaten standen bereit, um mit möglichen Unruhestiftern fertig zu werden. Außerdem hatte er andere Sorgen. Russland verlor im Ersten Weltkrieg Männer und Geld in alarmierendem Ausmaß. Ein paar streikende Frauen waren das geringste Problem. Doch Nikolaus irrte sich gewaltig. Der Streik eskalierte rasant. Es war ein harter Winter und der Krieg hatte zu Lebensmittelknappheit geführt. Die Arbeiter Russlands waren wütend und hungrig. Und bald schlossen sich weitere Fabrikarbeiter dem Streik an. Die Menschen waren es leid, für mickrige Essensrationen Schlange zu stehen und stürmten die Brotläden. Nikolaus schickte Soldaten, um den Mob zurückzuschlagen. Doch die merkten schnell, dass sie mehr mit den Arbeitern gemein hatten als mit ihren Kommandanten und begannen ebenfalls zu revoltieren. Das Blatt begann sich zu wenden. Nikolaus wollte das nicht sehen, aber sein Parlament erfasste die Lage genau. Während 20.000 Aufständige auf den Straßen protestierten, schickten die Parlamentarier ein Telegramm an Nikolaus und forderten ihn auf, eine provisorische Regierung zu bilden. Nikolaus reagierte sofort, indem er das komplette Parlament entließ. Doch seine Minister ließen sich nicht so einfach vertreiben. Im taurischen Palais, wo das Parlament tagte, stritten sich bald tausende Parlamentarier und Revolutionäre um die Macht. Unter den Parlamentariern waren auch einige, die die Monarchie erhalten wollten, wenn auch in abgewandelter Form. Sie forderten Nikolaus auf, abzudanken. Alexei sollte Zar werden. Sein Onkel Michael sollte als Regent fungieren. Am 15. März 1917 stimmte Nikolaus der Abdankung schließlich widerwillig zu. Allerdings ließ er nicht zu, dass man Alexei an seiner Stelle krönte. Stattdessen wurde Michael Zar. Für ganze 12 Stunden, von denen er die meiste Zeit schlief. Denn als er am Morgen des 16. März aufwachte und die Neuigkeiten erfuhr, dankte er aus Sorge um seine Sicherheit sofort ab. Später im Jahr ergriff schließlich die radikalsozialistische bolschewistische Partei die Macht. 1918 richtete sie Nikolaus und seine Familie hin.
Eins scheint klar. Die Romanows haben die Arbeiterrevolution, die ihr Ende bedeutete, nicht kommen sehen.
Mit Nikolaus Hinrichtung gingen 304 Jahre Romanow-Herrschaft zu Ende. An ihre Stelle trat der ebenso rücksichtslose wie charismatische Führer der Bolschewisten, der uns allen bekannt sein sollte. Sein Name: Wladimir Iljitsch Lenin.
Das war unser geschichtlicher Ausflug in die bewegten Zeiten der Romanow-Dynastie. Es ist kein Wunder, dass uns die Romanows als eine der berüchtigsten Dynastien der Weltgeschichte in Erinnerung geblieben sind. Die extravaganten Eskapaden der Familie, von Mord über Liebesaffären bis hin zu ihren Machtspielen, erinnern ein bisschen an eine moderne Seifenoper. Doch abgesehen von all dem internen Drama waren die Romanows weltpolitisch extrem einflussreich. Peter der Große und Katharina die Große verwandelten Russland in ein Imperium. Die Romanows waren also maßgeblich daran beteiligt, Russland zu dem Land zu machen, das wir heute kennen. Hoffentlich war diese Geschichtsstunde nach deinem Geschmack. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.